sich ja ein Ehepaar, die bekam ein Kind und wie das dann so ist, wenn jemand ein Kind kriegt, auch bei 70-Jährigen, da kommt die ganze Verwandtschaft angerannt und muss gucken, ob am Kind alles dran ist, Stiftung Warentest ist angesagt. Und nachdem die nun Kaffee getrunken hatten, da fragt die Verwandtschaft, wo ist denn nun euer Kind, wir wollten euer Kind sehen. Und da sagte die Mutter, die sagt, ich kann es euch erst zeigen, wenn es schreit. Wir trinken den nächsten Kaffee und fragen wieder, wann können wir denn das Kind sehen? Wir sind doch nicht wegen Kaffee, sondern wegen dem Kind gekommen. Ich kann es euch erst zeigen, wenn es schreit. Dann schreit das Kind, es wird geholt, alle sind zufrieden, gehen wieder nach Hause und kamen, sind die zur Hütte raus. Da fragt der 70-Jährige seine Frau, warum konntest du es denn erst zeigen, als es geschrien hat? Da kratzt sie sich an den Kopf und sagt, ich hatte vergessen, wo ich es hingelegt habe. Liebe Leute, ich war früher viele Jahre in der Jugendarbeit tätig, als Jugendevangelist, vorher im Nachbarkirchenbezirk in Aue, als Bezirksjugendwart. Und da habe ich leider damals schon zu viele junge Leute getroffen, die den Eindruck hatten, meine Alten haben mich vergessen, wo sie mich hingelegt haben. Aber die waren nicht 70, die waren viel jünger. Man hatte den Eindruck als Jugendlicher, und das kam dann so rüber, es gibt eigentlich kein richtiges Interesse für mich. Und wisst ihr, was das Schlimme ist, das Tragische ist, viele, die schließen aus ihren Erfahrungen mit ihren Eltern auf den da oben. Das, was sie beim Elternmeister erlebt haben, auch beim Vater, das schließen sie auf den Vater im Himmel, und sie haben dann den Eindruck in ihrem Leben, und der da oben, der hat auch kein Interesse an mir, der hat mich auch vergessen. Nun sollen wir aber nicht unsere Eltern anschauen, um zu erkennen, wie Gott ist, sondern wir sollen in die Bibel reinschauen, um zu erfahren, wie Gott ist. Damit wir es einigermaßen wenigstens verstehen können, hat der Sohn Gottes, also Jesus Christus, eine Geschichte von zwei jungen Männern und ihrem Vater erzählt. Und vorweg musst du wissen, der Vater in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, der Vater, das ist Gott, und die beiden Söhne, das sind wir, egal ob Männlein, Weiblein, alt oder jung. Und die Jungen, die haben von ihrem Vater alles ermöglicht bekommen, was man so zum Leben braucht. Erst die Pampers, später die Jeans, erst das Dreirad, später das Auto, erst die Zuckertüte, später den Ausbildungsplatz. Für alles hat der Vater gesorgt. Den Jungs ging es eigentlich rundherum richtig gut. Die bekamen aber das Zeug von ihrem Vater nicht einfach so alles hinterhergeschmissen. Der Vater setzte auf solide, auf gute Erziehung, nicht nur setzt sich gerade hin, grüßt die Leute, geht im Winter auf den Gestreuten, wenn es glatt ist, sondern sie mussten beide zu Hause richtig die Ärmel mit hochkrempeln. Sie mussten mitarbeiten. Und es kam noch was dazu, der Vater hat den Söhnen tragfähige Werte fürs Leben mitgegeben. Das wurde so am Mittagstisch zum Beispiel besprochen. So Worte wie Treue, Liebe, Fleiß, Mut, Achtung anderer Menschen, das waren für die Jungs keine Fremdworte. Sie erlebten Liebe und Geborgenheit. Der Vater hatte Zeit für sie, hörte auch zu, wenn es Probleme gab. Und plötzlich, erzählt Jesus in der Geschichte, hakt es bei dem Kleinen der Söhne aus. Der wollte Spaß und landete irgendwann in der Gosse. Der selbstgewählte Weg führte ins Verderben. Er wollte sein Leben ohne den Vater genießen, ohne die guten Gaben, die der Vater in sein Leben hineingegeben hat. Und plötzlich merkte er, dass diese guten Gaben, wo der Vater wollte, dass das Leben gelingt, ihn selber kaputt machen. Die Ordnungen des Vaters, die wollte er auch nicht haben. Er ist uns als der verlorene Sohn bekannt. Heute Morgen will ich die Kamera mal auf den Älteren richten. Der Ältere der Söhne, der hatte keine Zeit, sich über ein Spaßleben überhaupt Gedanken zu machen. Da musste kalkulieren, da musste organisieren. Der saß auf einem Karussell und das Karussell hieß Arbeit, Arbeit, Arbeit. Der hat so viel im Reich seines Vaters zu tun, so manchmal nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht. Und wer da nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht, der weiß dann auch nicht mehr, wie es um sein Verhältnis zu Gott steht. Da musst du wissen, um zu wissen, wie es mit dem Verhältnis mit Gott ist, muss ich auch den Kopf frei haben, und besonders auch das Herz. Da musst du dir Zeit nehmen, da muss man sich auch in der Arbeit im Reich Gottes ab und zu mal rausnehmen und die Beziehung pflegen. vermute, dass die meisten Leute, die diese Geschichte hier lesen, die Jesus erzählt hat, den Jüngeren sympathisch und den Älteren der Söhne absolut unsympathisch finden. Warum? Weil sie meinen, dass der Ältere ein Schwächling ist. Man trifft ja, um das mal zu untermauern, heute zum Beispiel eine ganze Reihe Leute, die sich bitter ernst mit dem Sinn nach dem Sinn des Lebens, mit dieser Frage beschäftigen. Sie studieren die Philosophen, manche probieren Esoterik oder andere Religionen aus. Sie diskutieren natürlich bei Rotwein bis in die Nacht über den Sinn des Lebens. Sie kennen auch die Angst, ich könnte ja mit dem, was ich bisher geglaubt und gelebt habe, in die Leere stürzen. Und manchmal wünschen sie sich heimlich sogar Christen zu sein. Sie sehnen sich nach Frieden im Herzen. Sie wünschen sich einen festen Halt und Grund. Sie wünschen sich Hoffnung für ihr Leben. Aber den Weg nach Hause, den verbieten sie sich selber. Aus dem einfachen Grund, weil sie keine Schwächlinge sein wollen. Die sagen, die Geborgenheit beim Vater, das brauchen nur Weichlinge, Schattenparker und Frauenversteher. Deshalb können manche den Älteren der Brüder nicht leiden. Sie sagen, weil der so billig seinen Frieden beim Vater hat, der ist nie in seinem Leben ein Risiko eingegangen, der ist immer auf Nummer sicher gegangen. So denken die Leute. Und müssen wir uns ihn mal anschauen, den Älteren der Brüder. Wer ist es denn überhaupt? Der kommt von der Arbeit und merkt, dass zu Hause eine riesengroße Party abgeht. Sein jüngerer Bruder, der als Schweinehirte versucht hatte, über die Runden zu kommen, hat es nicht geschafft. Kommt zu Hause wieder angetrabt und der Vater hat ihn mit offenen Armen empfangen und gesagt, mein Sohn war tot, jetzt ist er wieder lebendig. Und das kann der Ältere nicht begreifen, warum so ein Trara gemacht wird, nur weil dieser Tunichtsgut, der sein Erbe verprasst hat, wieder nach Hause kommt. Und jetzt soll dem zu Ehren, weil er gekommen ist, auch nochmal festgefeiert werden. Da sagt sich der Große, der hatte doch gar keine andere Möglichkeit, als heimzukommen. Da konnte gar nicht anders. Ich habe gehört, unsere Großeltern oder sogar Urgroßeltern, die haben mal ein Lied gesungen, da heißt es, wenn nach wild durchlebter Jugend langsam fängt das Altern an, ändert sich der Mensch zur Tugend, weil er nicht mehr anders kann. Das heißt, und so tickt der Ältere, jetzt wo die Sünde keinen Spaß mehr macht, da läuft er zu Gott und stellt dir vor, Gott freut sich auch noch. So sieht die Bekehrungsgeschichte des jüngeren Bruders von außen aus der Sicht des Älteren aus. Weißt du, wer das persönlich nicht erfahren hat, wie die ganze Schuld und die Belastung der Vergangenheit im Leben durchgestrichen wird und dann die Vergebung zum Fest der Freude wird, der kann es eigentlich nicht begreifen. Er kann die Bekehrung nur als Kapitulation eines impotent gewordenen Zuhälters erkennen, aber mehr kann er überhaupt nicht erkennen. Weißt du, wer das nicht persönlich erfahren hat, der kann da einfach nur am Rand stehen den Kopf schütteln. Und so ist es mit dem Älteren der Brüder. So ist das, Freunde, wenn man eine Bekehrung, also die Wunder Gottes, von außen nicht begreifen kann, dann ist es finster im Herzen. Manche Wahrheiten, die kannst du erst begreifen, wenn du sie selber durchgemacht hast. Und weil der Ältere das nicht durchgemacht hat, deshalb versteht er nicht, warum hier ein Fest gefeiert wird. Und er versteht nicht, warum der Vater sich freut. Und außerdem sagt er sich, es ist alles ungerecht. Dieser Lump, der kommt direkt vom Schweinetrog nach Hause und es gibt ein Fest und ich bin immer daheim geblieben und das hat kein Schwein zur Kenntnis genommen. Und so rasselt ein Mensch schnurstracks in die Verbitterung. In dieser kurzen Szene hier im Neuen Testament wird uns am Älteren vorgeführt, wie schnell ein Mensch in die Verbitterung rutschen kann. Und ich will es gleich ergänzen, auch ein Christenmensch. Manchen Älteren ist es, wenn man sie trifft, vom Gesicht abzulesen, dass sie verbittert sind. Und den Jüngeren kann ich sagen, keiner von uns ist ein Leben lang wirkungsvoll vor diesem Phänomen Verbitterung geschützt. Niemand von uns. Das steht manchmal schneller im Wohnzimmer, als uns das lieb ist. Wir müssen mal fragen, wie ist es bei dem Daheimgebliebenen denn dazu gekommen, dass er verbittert ist? In einem einzigen Satz bricht es aus ihm raus. Und er sagt zum Vater, so viele Jahre diene ich dir und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Wir merken als erstes, dass dieser Mann mit heimlichen Wünschen lebt und im Gespräch mit dem Vater bricht es jetzt aus ihm raus. Er ist nie damit fertig geworden, mit den heimlichen Wünschen, die unerfüllt geblieben sind. Jahrelang gelingt das, wissen wir aus Erfahrung, unerfüllte Wünsche beiseite zu legen und plötzlich ab einem bestimmten Punkt, da kommt die angestaute Unzufriedenheit und platzt auf wie eine Eiterblase. Das Leben wird bitter. Ein Pfarrer, der berichtete von einer Bäuerin, da war der Mann gestorben und hatte die Aufgabe, diese Frau zu besuchen. Und was fand er vor? Eine absolut verbitterte Frau. Und sie sagte dann im Gespräch mit dem Pfarrer, wenn er nur einmal gesagt hätte, komm, wir spannen an, fahren in die Stadt und du kaufst dir mal was Schönes. Wenn er es nur einmal gesagt hätte, da fragte der Pfarrer zaghaft zurück, und haben Sie es Ihrem Mann denn mal gesagt, dass ich das wünsche? Da sagte sie, nein. Wieso läuft das häufig in unseren Beziehungskisten? Wir sitzen uns mit innerlich verschränkten Armen gegenüber und denken, nun rate mal, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und wehe, der andere erwähnt es nicht. Wehe, der erwähnt es nicht. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Gehorsam. Auch das Leben nach den Geboten des Vaters kann er nicht mehr als Bewahrung vor dem Bösen erkennen. Und habe deine Gebote immer gehalten, sagt er. Und habe deine Gebote immer gehalten. Ich frage mich, wem hat es denn geholfen, dass er sie gehalten hat? Ich habe bei meinem ersten Klassentreffen nach der Schule gemerkt, vor welchen Umwegen mich das bewahrt hat. Umwege, die Schulkameraden erzählt in ihrem Leben und die nicht sehr schön waren. Da war ich zum ersten Mal richtig dankbar geworden in meinem kurzen Leben damals, dass ich mir gesagt habe, na gut, dass ich bei Zeiten die Gebote kennenlernen durfte, dass ich Christ geworden bin, dass mich das vor Umwegen im Leben bewahrt hat. Habe deine Gebote immer gehalten. Wem hat es ihm geholfen? Mir. Er hat nicht gemerkt, dass diese Gebote, die Hausordnung, die der Vater entworfen hat, dass sie ein Angebot der Freiheit sind. Er tickte vermutlich so wie viele Zeitgenossen heute, dass die Gebote als Gefängnis empfunden werden. Aber Gott hat gesagt, Freiheit. Er hat sich vor das Volk Israel gestellt, als sie aus Ägypten befreit wurden. Hatte den Mose zur Befreiung geschickt und als sie in der Freiheit in der Wüste wiederfanden, so stelle ich mir das vor, da greift Gott in seine Jackettasche, holt seine Visitenkarte raus, hält sie dem Volk Israel vor die Nase und sagt, ich bin der, der euch in Freiheit geführt hat und jetzt gebe ich euch 10 Regeln, damit das Leben in Freiheit gelingt, damit ihr nie wieder Sklaven werdet. Denn nur wenn ihr euch an diese 10 Regeln haltet, werdet ihr keine Sklaven mehr, sondern frei leben können. Aber viele sehen das nicht, sie sehen es als Gitterstäbe. Sie sehen es so wie ein Gefängnis. Als wir in der erste Dienststelle gegangen sind, das war Mitte der 80er Jahre, im Erzgebirge, da sind wir in ein Pfarrhaus gezogen, da haben wir oben im dritten Stock gewohnt. Und wir konnten bei der ersten Besichtigung ein Fenster sehen im Hausflur. Das war so tief, das konnte unser Dreijähriger damals ohne Probleme aufmachen. Und dann ging es 3 Stockwerke runter. Was habe ich gemacht? Bevor wir da eingezogen sind, ich habe ein Holzgitter gebaut und habe das davor geschraubt. Wir hätten können, die Großeltern und die Freunde, wenn die zu Besuch kommen, hätten die können sagen, also bist du für einen Vater. Das ist das einzige Fenster, wo die Kinder mal nicht auf den Stuhl klettern müssen und rausgucken können und du machst so ein dämliches Gitter davor. Und als unsere Kinder erwachsen geworden sind, ist bisher niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, du hast uns damals die Chancen vermasselt. Wir wollten eigentlich probieren, ob der Mensch fliegen kann. Warum hat mir niemand einen Vorwurf gemacht? Wegen diesem Gitter? Weil jedem klar war, ich habe es aus Liebe zu meinen Kindern daran geschraubt. Und wenn du schon die Gebote, die Ordnungen Gottes als Gitter, als Gefängnis empfindest, dann sieh es wenigstens als schutzhaft. Er will uns vor dem Absturz bewahren. Der Ältere der Söhne kann das alles nicht erkennen. Und nun greift er zu einer Methode, ist eigentlich nicht zu empfehlen. Wer zu dieser Methode greift, der rasselt unter Garantie in die Verbitterung. Ich nenne sie mal die Bock-Mastkalb-Methode. Er vergleicht zwischen seinen eigenen bescheidenen Wünschen und der übertriebenen Großzügigkeit des Vaters. Ich hätte mir nur einen Bock gewünscht, aber für den das Mastkalb. Das Mastkalb, das wurde im Stall an einer besonderen Ecke geparkt, falls mein großer Gast wie Minister vielleicht vorbeikommt. Und das kriegt dieser abgefragte kleine Bruder. Ich hätte mir nur einen Bock gewünscht. Wisst ihr, Freunde, der Bock-Mastkalb-Vergleich funktioniert immer. Immer. Wer nur konzentriert genug darauf achtet, ich bin weniger bedacht als andere. Ich bin weniger begabt als andere. Ich bin weniger geliebt. Ich bin weniger anerkannt. Ich bin weniger erfolgreich. Früher oder später kommt dann, ich bin weniger gesund, reich, was auch immer. Wer konzentriert genug darauf achtet, wird verbittern. Das ist die Bock-Mastkalb-Methode. So holt man sich die Verbitterung ins Herz. In dieser knappen Szene im Neuen Testament stellt Jesus uns das vor, wie das funktioniert. In unseren Familien funktioniert das so, auch in christlichen Gemeinden. In allen Beziehungen spielt sich diese Vergleicherei ab. Und all diese Vergleiche, die können dann letztendlich auch noch zum Vorwurf gegen Gott werden. Der Ureinwohner der Kirchgemeinde, der wandelnde Repräsentant der Traditionen, der fühlt sich wie einer, der auf der Schattenseite des Lebens geparkt hat. Bei einer Evangelisation, da kann er nicht vorn stehen und eine atemberaubende Bekehrungsgeschichte erzählen, weil er ja immer zu Hause geblieben ist. Und da sitzt er in seiner Bankreihe und denkt sich, wenn ich doch im Leben auch mal die Sau so richtig rausgelassen hätte, dann könnte ich jetzt auch mal vorn stehen und meine Bekehrungsgeschichte erzählen und es würde sich auch mal alles um mich drehen. Wisst ihr, interessant ist, wie der Vater hier reagiert. So wie der Vater auf dem Kleinen nicht rumgehackt hat, also das Erbe wollte, so giftet er den Großen jetzt auch nicht an. Da hätte können sagen, bist ein Spießer, bist ein Neidhammel, dir fehlt bloß das Temperament. Hat der Vater alles nicht gesagt. Er stellt den Pharisäer, der mit bitterem Ernst die Bibel liest und betet und die Gebote hält, nicht in die Ecke. Nein, der Vater sagt, dass er die Treue und den Fleiß zur Kenntnis genommen hat. Er sagt, du bist alle Zeit bei mir, das heißt, ich weiß alles, wie du die Ärmel mit hochgekrempelt hast. Und wir merken ja, Gott sieht immer ins Herz eines Menschen. Wenn wir bei der Bekehrung des Jüngeren, des verlorenen Sohnes, nur die Kapitulation sehen, dann sieht Gott die Heimkehr einer verunglückten und unglücklichen Seele, die mit dem Leben nicht mehr zurechtgekommen ist und endlich Frieden bei Gott gefunden hat. Und wenn wir in der Treue und im Fleiß des älteren Bruders nur einen Spießer erkennen, dem die Bravheit aus allen Knopflöchern tropft, dann sieht Gott einen Menschen, der sich auf ihn verlässt, wie ein Kind seinem Vater vertraut. Und wir merken, so groß ist das Herz des Schöpfers, des Vaters im Himmel, dass so unterschiedlichste Menschen in seinem Herzen Platz haben und Heimat finden können. Die Liebe Gottes umfängt die gesamte Bandbreite aller menschlichen Möglichkeiten und übrigens auch aller menschlichen Unmöglichkeiten. Jeder mit seinen Grenzen, mit seinen spinnischen Ideen, verkorksten Beziehungen, mit Schüchternheit oder was du persönlich vielleicht dazusetzen könntest, hat Platz in diesem Vaterherzen Gottes und kann sich aufmachen, nach Hause gehen. Du musst wissen, die Liebe des Vaters im Himmel, die stellt nämlich die Liebe des besten Familienvaters auf Erden ganz weit noch in den Schatten. Eigentlich muss man ja sagen, dass das Leben in der Nähe des Vaters die Erfüllung sein müsste, wenn man sich den Älteren anschaut. Da vegetiert man aber nicht stumpfsinnig dahin. Das ist doch wirklich das Leben, bei Gott zu Hause zu sein. Da hat das Leben einen Sinn, da hat das Leben eine Richtung. Aber wir müssen feststellen, der Kerl hat nie gefeiert und keine Freude erlebt. Sein Leben bestand aus Langeweile, aber die Langeweile war wenigstens seriös. Irgendetwas muss also nun im Leben des Älteren doch nicht in Ordnung gewesen sein. Ich denke da an Christen, die im Glauben nie richtig froh werden. Es gibt Christen, denen kommt das Leben mit Gott immer so altbacken vor. Und manchmal sehnen sie sich weit weg vom Vater und sagen sich, dort kann man wenigstens noch was erleben. Wenn diese Christen dann den älteren Bruder anschauen, da haben sie das dumpfe Gefühl, als würden sie in einen Spiegel schauen. Da müssen wir doch mal fragen, Freunde, woher kommt diese Langeweile? Der ältere Bruder lebte jeden Tag in der Nähe des Vaters, er ist behütet, er hat alles, was er braucht und er liebt auch seinen Vater. Das wollen wir ihm nicht absprechen. Aber, und das ist sein Problem, es ist ihm alles selbstverständlich geworden. Es wäre schon komisch gewesen, wenn er eines Tages an der Arbeitszimmertür, Bürotür vom Vater geklopft hätte und gesagt, du Papa, ich schätze das sehr, dass ich in dieser unsicheren Zeit bei dir alles habe, was ich zum Leben brauche. Ich habe dich heute aber besonders lieb. Über die Selbstverständlichkeiten, die ihm so nah sind wie die Luft zum Atmen, denkt er nicht nach. Und wer darüber nicht nachdenkt, der dankt dann auch nicht dafür. Das ist ungefähr wie bei den Ehepaaren, die sich nicht mehr gegenseitig sagen, ich habe dich lieb. Man hat sich gefährlich in der Ehe aneinander gewöhnt. Man fasst nicht mehr in Worte, was man für den anderen empfindet. Und erst dann, wenn der andere mal verreist ist, oder erst dann, wenn man verwitwet ist, merkt man plötzlich, was man am anderen hatte. Und so ungefähr ist die Beziehung des älteren Sohnes zum Vater. Und so ist das Verhältnis mancher Christen zu Gott. Sie haben als Kinder von der Vergebung gehört, in der Sonntagsschule die Kreuzigung gemalt. Sie haben von der Vergebung und vom Kreuz eher etwas gehört, als sie die Sünde gespürt haben in ihrem Leben, die Vergebung braucht. Und es war für sie auf diesem Weg immer selbstverständlich gewesen, dass der Herr Jesus vergibt. Wem aber die Vergebung der Schuld selbstverständlich wird, der macht den Gott der Liebe, wie er uns in der Bibel vorgestellt wird, zu einem lieben Gott, den es in der Bibel nicht gibt, der nämlich dann immer zu allem lächelt, Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, billige Gnade. Man meint, an einem Himmelstor kann ich mir den Schädel nicht mehr einrennen, denn für mich hat sie gefälligst immer offen zu stehen. Wisst ihr, das große Wunder der Vergebung kann im Leben eines Christen zu einer Lappalie werden. Dein Glaube kann verkümmern, wenn du vergisst das Kreuz und Auferstehung von Jesus, ein Wunder, ein unverdientes Geschenk an dich sind. Was überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass wir in unseren Gebeten beten können, Vater unser im Himmel, dass wir überhaupt Vater sagen können. Du musst nicht erst mit dem jungen Bruder drauf zugelebt haben, um heimzukommen, um umzukehren. Auch der Ältere, der alles ganz genau kannte, der zur Konfirmation vorm Altar gesagt hat, ja, mit Gottes Hilfe, bei dem die Bibel im Regal nicht verstaubt war, auch der, erzählt Jesus, ist nicht meine Idee, muss den Weg nach Hause antreten. Und ich frage mich am Rande bemerkt, wie soll ein Christ, dem der Glaube an Gott altbacken vorkommt, andere zu diesem genialen Vater einladen? Wenn dein Kopf begriffen hat, dass du gerettet bist, dann solltest du die Information schleunigst an dein Herz weitergeben, damit es in der Schaltzentrale des Lebens ankommt und dann die Botschaft von Jesus weitergeben mit deinen Möglichkeiten. Wenn es bei dir noch nicht der Fall ist, dann lass den Vater im Himmel an deiner Herzenshaltung arbeiten. Fang doch bitte wieder an, Gott zu danken, dass du überhaupt mit ihm reden darfst. Ihm zu danken, dass du alle Lasten deines Lebens bei ihm ablegen darfst. Und wenn du dann deine Seele gesund gedankt hast, ja, das geht, dann denk bitte darüber nach, wie arm doch die Menschen dran sind, die diesen genialen Vater noch nicht kennengelernt haben. Die Leere und Sinnlosigkeit in ihrem Leben müssen sie mit tausenden von Anstrengungen überwinden und merken, sie kriegen es nicht weg. Es wird noch schlimmer. Und dann schau bitte auf diese Menschen nicht von oben herab mit der Überlegenheit des älteren Bruders, wie er seinen kleinen Bruder angeschaut hat. Sonst sieht diese Menschen so an, wie der Vater schweigend und traurig seinem Jüngeren nachgeschaut hat, als er weggegangen ist. Weil es ihm wehtut, dass sie in die Irre gehen. Und dann mach dir bitte deutlich, dass Gott dich ganz persönlich, wenn du zu ihm gehörst, dort unverdient rausgerettet hat. Wisst ihr, das Schlimmste, was Christen passieren kann, ist, dass dieses Wunder zur selbstverständlichsten Sache der Welt wird. Nur wer aber dafür jeden Tag danken kann, behält das Wunder der Liebe Gottes in seinem Herzen. Wer dieses Wunder in seinen Gedanken hat, bei dem bleibt dann auch der Glaube frisch und das ist dann der Ausbruch aus der Verbitterung, der Aufbruch endlich rauszugeben. Und den bietet hier Jesus in der Geschichte auch an. Der Vater sagt zum Älteren, mein Sohn. Im Urtext steht ein zärtlicher Begriff, mein Kind. Der erste Schritt aus der Verbitterung ist, ich mache mir bewusst, dass ich ein Kind Gottes bin. Geadelt. Bei ihm kommt niemand zu kurz. Dazu hat er Jesus geschickt. Jesus hat zu 100% für jeden sein Leben gegeben. Jesus befreit dich dann auch, wenn du bei ihm bist, vom ständigen Vergleichen müssen. Dann muss ich nicht mehr ständig schielen, was andere haben. Als Kind Gottes musst du nicht mehr nach rechts und links gucken. Du schaust auf das, nämlich auf Gott und was er jeden Tag in dein Leben hineinschenkt, was du von ihm erhältst. Dann kannst du auch anderen Menschen ihr Recht, ihren Besitz, ihren Wohlstand, ihre Freiheit gönnen und du kommst sogar an den Punkt, dass du dich mit ihnen darüber freuen kannst. Dann lenkt Jesus deinen Blick auf das, was Gott dir schenkt. Du sollst ein dankbares Herz haben. Dankbarkeit ist das wirksamste Gegenmittel gegen die Verbitterung. Wer dankbar ist, wird hellhörig für die tausend Sachen, die Gott jeden Tag in unser Leben hineinlegt. Du kannst dann beten, Herr, ich hab's satt, mir ständig den Hals zu verdrehen, jedem Trugbild nachzugaffen, ich drehe mich nicht mehr um, ich gönne meinem Nacken jetzt Ruhe. Der Vater will dein Glück und dieses Glück ist wie ein Maßanzug. Unglücklich sind diejenigen, die den Maßanzug eines anderen Menschen tragen wollen, hat mal jemand Gescheites gesagt. Das war der erste Schritt aus der Verbitterung, deutlich machen, ich bin ein Kind Gottes und bei ihm kommt niemand zu kurz. Der Vater sagt, mein Sohn. Und der zweite Schritt, Gemeinschaft zu. Der Vater geht nicht nur dem Jüngeren entgegen, er kommt dem Verbitterten entgegen und sagt zu ihm, du bist alle Zeit bei mir. Ist er bei wem die Verbitterung einziehen will, der braucht ganz neu die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen. Die Erfahrung lehrt nämlich, dass verbitterte Menschen die Gemeinschaft mit anderen meiden. Es fehlt bald das persönliche Gebet, dann gibt es keinen Gottesdienstbesuch und kein Singen mehr. Der ganze fromme Laden wird nur noch als Belastung empfunden. Und wer die Gemeinschaft mit Gott und den Mitchristen sucht, wird bald merken, dass der Verbitterung die Luft wegbleibt. Und dann gilt, was der Vater sagt, du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein. Fröhlich und guten Mutes sein. Und eins fällt man den Älteren noch auf, er richtet seinen jüngeren Bruder. Er wollte bestimmt seinen Bruder nicht wegschicken, das tut man als Christ ja nicht. Es gehört so zum frommen Betrieb dazu, dass man Chaoten, Zuhälter, Faschisten, Kommunisten wieder aufnimmt, wenn sie es denn wollen. Aber der Ältere distanziert sich von seinem Bruder, er sagt, ich sehe den ausgestreckten Zeigefinger. Dieser dein Sohn. Und sagt fast im gleichen Atemzug, ich war immer bei dir und merkt nicht, wie er sich eigentlich von Gott, vom Vater entfernt hat. Er entfernt sich vom Vater, obwohl er bei ihm wohnt, obwohl er die Bibel liest, obwohl er in die Kirche rennt. Woran erkennen wir das, dass er sich auch vom Vater entfernt hat? Sein Herz schlägt anders als das Herz des Vaters. Er freut sich nicht über den Heimkehrer. Das ist das Problem. Der Ältere regt sich über die verlorenen Sachen auf, dem Vater geht es aber nicht um die verlorenen Sachen, das Erbe, was der durchgeprasst hat, sondern geht es um den verlorenen Sohn, der endlich heimkommt. Du musst wissen, wer sich von dieser Freude ausschließt, macht das, was der Vater sagt, für sich selber ungültig, nämlich wo er sagt, was mein ist, das ist auch dein. Du kannst, während du im Gottesdienst singst, dennoch am Schweinetrog sitzen, das ist möglich. Du kannst selbst Gemeindeleiter, Pfarrer, Jugendkreisleiter, sonst was sein und ganz weit weg vom Vaterherzen Gottes. Und damit das nicht so bleibt, läuft der Vater nicht nur seinem jüngeren Sohn entgegen, sondern kommt auch dem Älteren entgegen. Wie der Ältere sich entschieden hat, hat Jesus in der Geschichte offen gelassen. Eins weiß ich aber ganz genau, diese Geschichte wird zu Ende geschrieben. Und zwar mit meinem und mit deinem Leben. Die Entscheidung, die liegt immer bei uns. Ob wir dieser Einladung folgen, und genau dazu lade ich dich im Namen von Jesus ein. Egal wo du stehst, immer wieder den Heimweg anzutreten. Amen. Amen.